Diese Episode enthält explizite Details über wahre Kriminalfälle. Weitere Infos in der Folgenbeschreibung.
Es ist früher Nachmittag am 13. Februar 1973. Die Sonne scheint hell über die ruhigen Vororte von Santa Cruz. Auf den Straßen spielen Kinder, aus den Fenstern dringt leise Musik und Fred, 72 Jahre alt, schlendert langsam durch seinen Vorgarten. Er ist mit einfachen Arbeiten beschäftigt, so wie jeden Tag. Vielleicht zieht er ein paar letzte trockene Blätter beiseite. Vielleicht säubert er aber auch das Beet um seine Sträucher herum. Nichts scheint ungewöhnlich an diesem Tag. Nichts außer dem Mann, der einige Meter entfernt in seinem Auto sitzt und den alten Mann stumm beobachtet.
Es ist keine Begegnung. Fred sieht ihn einfach nicht. Er ahnt nicht mal, dass er da ist. Der Fremde ist einfach da, beinahe regungslos. Seine Hand verkrampft, die Finger um den Griff eines Gewehrs gekrallt. Er spürt das Metall in seiner Hand und fühlt, wie es ihn beruhigt, wie es ihm das seltsame Gefühl von Kontrolle gibt. Er weiß, was er tun muss. Die Stimmen haben es ihm gesagt. Das ist der Preis für den Frieden.
Es dauert nur einen Moment. Mit leerem Blick hebt er die Waffe. Ein Auto fährt vorbei, aber der Fahrer blickt nicht einmal auf. Die Kinder auf der Straße spielen fröhlich weiter. Fred bückt sich ein letztes Mal, nichts ahnend, während der Mann den Lauf auf sein Ziel richtet.
Ein ohrenbetäubender Knall zerreißt die friedliche Stille. Das Geräusch schießt wie ein Riss durch die Luft und Fred sackt ohne einen Laut in sich zusammen. Sein Körper bleibt reglos inmitten des Vorgartens liegen und Blut breitet sich unter ihm aus.
Der Fremde bleibt nur einen Moment lang dort, wie ein unbeteiligter Beobachter seiner eigenen Tat. Dann steckt er die Waffe weg und startet seinen Wagen. So ruhig, als wäre nichts geschehen. Er blickt nur kurz auf sein Werk. Sein Gesicht ist dabei regungslos. Und ohne Eile verschwindet er lautlos die Straße entlang, als wäre er nie dort gewesen.
Die Stimmen in seinem Kopf sind endlich still. Die Welt, so denkt er jedenfalls, ist wieder ein bisschen sicherer geworden.
Schwarze Akte.
Und damit begrüßen wir euch ganz herzlich zu einer neuen Folge der Schwarzen Akte mit Patrick Strohbusch
und Anne Luckmann.
Und wir beide sind natürlich ganz gespannt zu erfahren, ob ihr schon die erste Adventsfolge, das erste Adventsspecial von uns gehört habt. Drei weitere kommen ja noch. Also wie fandet ihr die Geschichte? Was sagt ihr dazu? Schreibt uns das gerne mal bei Instagram, falls ihr das nicht schon längst getan habt. Und dann können wir euch nur versprechen, dass die drei anderen Folgen genauso spannend werden wie die von Sonntag.
Ich bin auch sehr gespannt, wie schnell ihr das Lösungswort bzw. den Lösungssatz rausfindet. Ansonsten würde ich sagen, gehen wir in einen Februarmorgen, nämlich den im Jahr 1973. Dort schlagen die Menschen nämlich die Zeitungen auf und sehen dort den Titel »Sinnloser Tod eines Mannes aus Santa Cruz«. Und vielleicht haben sich viele Leser des Santa Cruz Sentinels schon daran gewöhnt. Denn zwischen den Zeilen steht die Angst vor dem Unbekannten so groß geschrieben wie die Überschrift auf der Titelseite.
In der Zeit des Umbruchs und der Veränderungen, als die Hippie-Bewegung noch spürbar ist, da brodelt in der alternativen Stadt Santa Cruz eine andere Realität. Die gesellschaftlichen Spannungen, die politischen Skandale und die wachsende Kriminalität bereiten den Menschen Sorgen. Die 32.000 Einwohnerinnen und Einwohner, die leben laut Staatsanwalt in der Mordhauptstadt der USA.
In den Akten ist der 72 Jahre alte Fred nur einer von vielen Toten aus der damaligen Zeit. Doch für seine Familie wird an jenem 13. Februar 1973 das Leben aus den Angeln gehoben. Fred ist ein stolzer Veteran, der im Ersten Weltkrieg als Marinesoldat gedient hat. Er gehört zu einer der ältesten Familien der Stadt und ist ein beliebter Mann bei seinen Nachbarn.
Nach seiner Zeit in der Armee arbeitet Fred in dem Fischereibetrieb, den sein Großvater gegründet hat. Seit 4 Jahren ist er mittlerweile in Rente und kümmert sich gerne um seinen Vorgarten. Dort ist er an jenem Dienstag gerade aus der Tür auf den Rasen getreten, als in der Nachbarschaft ein Auto durch die ruhige Wohngegend fährt.
Der Wagen fährt an Fred und seinem Haus vorbei. Nur wenige Meter weiter wird das Auto aber langsamer. Der Fahrer wendet und rollt auf der Straße zurück auf Fred zu. Vor seinem Vorgarten bleibt der Wagen stehen. Dann hallt ein Schuss über die ruhige Straße.
Freds Nachbarin zuckt zusammen, als sie den Knall hört. Sie stürzt sofort zum Fenster und blickt vorsichtig nach draußen. Dort sieht sie Fred auf dem Rasen liegen. Sie sieht aber auch einen jungen Mann mit einem Gewehr in der Hand. Er zieht es durch das offene Fenster wieder zurück ins Innere des Wagens. Das Auto fährt langsam an und fährt dann gemächlich die Straße weiter entlang. Die Frau starrt ihm hinterher. Nicht mal das Nummernschild ist abgeschraubt worden. Mit zitternden Händen greift die Frau nach dem Telefon und ruft die Polizei.
Und die steht ohnehin schon unter Druck. Und ein Mord am helllichten Tag im Vorgarten einer ruhigen Wohngegend macht die Sache nicht unbedingt besser. Erst einen Tag vorher, am Montag, den 12. Februar 1973, wurden in einem Wald die Überreste einer Frauenleiche gefunden. Vermutlich eine Studentin, die seit Monaten vermisst wird. Die Ermittler haben es zu der Zeit mit überdurchschnittlich vielen Todesfällen zu tun. So unterschiedlich, dass es scheinbar auch keine Verbindung zwischen den einzelnen Fällen gibt. Und bisher auch ohne einer heißen Spur.
Bis zu dem Anruf von Freds Nachbarin. Die Polizei stellt am Tatort in Freds Vorgarten die Kugel sicher, mit der er in die Brust getroffen wurde. Fred war sofort tot.
Währenddessen wird über Funk eine Fahndung nach dem Wagen und dem Kennzeichen rausgegeben, das die Nachbarin notiert hat. Und die Ermittler haben tatsächlich Erfolg. Nur wenige Minuten später fällt der Besatzung eines Streifenwagens das Auto auf. Mit gezückten Pistolen und großer Vorsicht halten sie den Fahrer an. Auf dem Beifahrersitz liegt ein Gewehr. Aber der junge Mann greift nicht danach, sondern sitzt seelenruhig da und lässt sich einfach so festnehmen. Wie gefährlich der Mann ist, dem die Polizisten da gerade die Handschellen anlegen, das ahnt hier gerade noch niemand.
Am Tag nach seiner Festnahme steht es schon in allen Zeitungen. Der Mann, der von der Polizei verdächtigt wird, den Rentner Fred erschossen zu haben, der heißt Herbert. Herbert ist gerade mal 25 Jahre alt und kommt auch aus der Gegend. Der Psychiater Edwin Fuller Turey macht in seinem Buch deutlich, wieso das so eine große Rolle spielt. Denn der Verdächtige ist einer von ihnen. Er kommt aus der Community von Santa Cruz, ist dort groß geworden und hat seinen Abschluss an einer Highschool dort gemacht.
Er hat Football, Basketball und Baseball gespielt. Er war ein erfolgreicher Schüler und ziemlich beliebt. Seine Mitschüler wählen ihn beim Abschlussranking sogar zu demjenigen, der später am meisten Erfolg haben wird. Die Titelseite wegen Mordes hatten sie dabei aber nicht im Sinn. Denn auf der landet Herbert im Februar 1973. Und das nicht nur für einen Mord.
Die Ermittler befragen Herbert natürlich zuerst wegen des Mordes an Fred. Dass er den begangen hat, das steht für die Polizei außer Frage. Eine Zeugin hat ihn und seinen Wagen ja schließlich gesehen. Das Nummernschild stimmt überein und die Kugel in Freds Brust passt zu dem Gewehr, das auf dem Beifahrersitz in Herberts Auto liegt. Woher die Waffe kommt, das ist aber noch unklar. Es ist auch nicht die einzige Waffe in seinem Besitz. Denn in Herberts Tasche finden die Ermittler noch eine Pistole. Mit der hat Herbert aber nicht geschossen. Zumindest nicht heute.
Werbung.
Ich persönlich bin ja ein Weihnachtsultra und liebe wirklich alles daran. Mir macht es sogar Spaß, Geschenkideen zu brainstormen und dann auch wirklich das passende Geschenk für Freunde und Familie zu besorgen. Das ist auch tatsächlich mein Lieblingspart, nämlich anderen eine Freude zu machen.
Und wenn ihr selbst noch ein bisschen uninspiriert seid, was ihr vor allem den Männern in eurem Umkreis schenken könntet, dann haben wir da eine Idee für euch. Unser Partner Manscaped ist nämlich die erste Anlaufstelle für hochwertige Pflege- und Lifestyle-Produkte für Männer. Dazu gehören zwei Rasiertools, und zwar einmal der Lawnmower 5.0 Ultra und der Beardhatcher.
Das Beard and Balls Bundle ist also speziell für die Rasur des Bartes und der Körperbehaarung. Der Beardhatcher ist ein Barttrimmer. Damit kann eure beschenkte Person also den Bart in Form bringen. Da kann man auch bis zu 20 verschiedene Längen einstellen, also je nachdem, wie lang der Bart eben sein soll. Und man kann den Beard Hatcher auch unter der Dusche benutzen. Der ist also wasserdicht.
Der Lawnmower 5.0 Ultra, der auch im Set mit dabei ist, ist ein Body Groomer. Der ist also zum Trimmen und Rasieren der Körperbehaarung gedacht. Der wird mit zwei auswechselbaren Aufsätzen geliefert, und zwar einmal einer Trimmerklinge und einem Rasierkopf. Und wichtig zu wissen, auch der Lawnmower kann mit unter die Dusche genommen werden.
Also falls ihr was Besonderes verschenken möchtet, dann ist so ein Premium-Rasier- und Trimset ja schon mal echt eine coole Idee. Manscaped hat da noch ganz viele andere Bundles und Produkte, also schaut euch gerne einfach mal selbst im Shop um auf manscaped.com, also manscaped.com.
Wenn ihr dort ein schönes Geschenk findet, dann nutzt unbedingt unseren Code AKTE, denn damit bekommt ihr 20% Rabatt auf eure Bestellung und eure Lieferungen auch noch kostenlos nach Hause. Alle Infos findet ihr nochmal in den Shownotes. Vielen Dank an Manscaped für die Unterstützung.
Werbung Ende.
Herbert sagt zu dem Vorwurf erstmal gar nichts. Gleichzeitig durchsuchen andere Beamte seine Wohnung. Und dort machen sie eine interessante Entdeckung. Denn sie finden ein Adressbuch. Auf einer Seite steht der Name und die Adresse eines Freundes von Herbert. Der heißt Jim. Und Jim ist vor 3 Wochen auf grausame Art und Weise ermordet worden.
Detective Terry Medina kann sich immer noch an die Tatorte erinnern, denn sie gehen ihm nicht mehr aus dem Kopf. In der Dokumentation namens Born to Kill, da beschreibt er, dass er im Januar 1973, 3 Wochen vor dem Mord an Rentner Fred, zu einem abgelegenen Haus im Wald von Santa Cruz gerufen wurde. Die Stelle liegt nicht weit vom sogenannten Mystery Spot entfernt. Das ist ein beliebtes Ausflugsziel in der Gegend.
In diesem Haus liegen die Leichen von Jim, dessen Name im Adressbuch steht, und Joan, ein junges Paar in ihren 20ern mit einer kleinen Tochter. Jim ist 25 Jahre alt und arbeitet als Tischler. Er spart sein Geld, um wieder zur Schule zu gehen und Meeresbiologe werden zu können. Er hat das Geld auch schon fast zusammen. Er hätte nämlich am nächsten Tag ein kleines Vermögen vermacht bekommen, aber dazu kommt es nicht mehr.
Der Anblick ist wirklich grauenvoll. Jim wird im Erdgeschoss angeschossen, schleppt sich aber noch schwer verletzt die Treppe zum Badezimmer hoch und bricht dort zusammen. Doch der Täter hat hier nicht aufgehört. Die Tür zum Badezimmer ist aufgebrochen und dort lag Joan gerade in der Badewanne. Auf Jim wurde 4-mal geschossen, auf Joan sogar 5-mal. Sie war eine Künstlerin, Tänzerin, Poetin und hat jungen Menschen geholfen, die richtige Richtung fürs Leben zu finden.
Jim und Joan wurden beide in den Kopf getroffen. Ihre Leichen weisen außerdem Stichwunden von einem Messer auf. Laut Gerichtsmedizin hat der Täter nach den Schüssen mehrmals auf seine Opfer eingestochen. Es ist nicht der einzige Tatort, zu dem Detective Terry an diesem Januartag gerufen wird. Nur wenige hundert Meter weiter die Straße hinunter gibt es einen zweiten Tatort.
In der kleinen Hütte lebt die 28 Jahre alte Kathy mit ihrem Mann und den beiden Söhnen David und Damon. Die sind 9 und 3 Jahre alt. Der 9-jährige David wird jeden Tag ein Stückchen größer und passt immer auf seinen kleinen Bruder auf. Der kleine Damon malt gerne bunte Bilder. Das erste, was Detective Terry auffällt, ist der Weihnachtsbaum. Der liegt nämlich auf der Seite und die Kugeln sind zerbrochen. Auch Mutter Kathy liegt am Boden und überall ist Blut. Die beiden Kinder liegen in ihrem Zimmer. Die hatten gerade Halma mit Murmeln gespielt. Jemand hat sie erschossen und anschließend mit einem Messer zugestochen.
Der Anblick ist kaum zu ertragen. Man kann in der Doku Born to Kill sehen, wie nah Detective Terry dieser Fall immer noch geht. Er sagt, man kann kaum glauben, dass etwas so Brutales an einem hübschen Ort wie diesem passieren kann. Die Polizei verbindet die beiden Tatorte direkt miteinander. Denn die Art und Weise, wie die Opfer getötet wurden, sind identisch. Außerdem kennen sich Jim, Joan und Kathy. Sie sind nämlich gut miteinander befreundet. Außerdem hat Jim früher einmal in Kathys Haus gewohnt, bevor er mit Joan zusammengezogen ist.
Die Ermittler glauben kurz nach der Tat, dass die Morde etwas mit Drogen zu tun haben könnten. Denn Kathys Ehemann, der zum Zeitpunkt des Mordes aber gar nicht zu Hause ist, der war wohl in Drogengeschäfte verwickelt. Die Polizisten vermuten, dass die Tat vielleicht eine Art Abrechnung gewesen sein könnte und ermitteln deswegen in der Drogenszene. Bis zum Mord an Rentner Fred und der Festnahme von Herbert. Denn in Herberts Wohnung finden sie in seinem Adressbuch ja wie gesagt den Namen von Jim und seine Adresse. Und nicht nur das ist eine Verbindung zwischen Herbert und Jim. Denn die beiden waren als Schüler auf der Highschool miteinander befreundet und haben im selben Footballteam gespielt.
Als die Polizei diese Verbindung herstellt, suchen sie in der Vergangenheit von Herbert. Aber die scheint auf den ersten Blick recht normal gewesen zu sein. Er wird im Jahr 1947 geboren, hat strenge und religiöse Eltern, ist bei den Pfadfindern, den sogenannten Boy Scouts, spielt in der Little League Baseball und dann passiert im Sommer nach der Highschool der Unfall, der alles verändert.
Kurz nachdem Herbert 1965 seinen Abschluss macht, da verunglückt einer seiner Freunde bei einem Autounfall. Dieser Verlust trifft ihn offenbar sehr. Laut Autor Harold Schechter scheint Herbert nach dem Tod seines Freundes eine Art Obsession zu entwickeln. Er baut zum Beispiel einen Schrein für seinen Freund und beschäftigt sich viel mit dem Thema Reinkarnation. Er fängt auch an, Drogen wie Marihuana und LSD zu konsumieren. Herbert geht kurz darauf aufs College in Santa Cruz und verhält sich immer merkwürdiger, was auch seiner damaligen Verlobten und seiner Familie auffällt.
In der Doku Born to Kill sind Ausschnitte von Herbert selbst zu hören, der sagt, dass die Menschen um ihn herum ihn für dumm, leichtgläubig und unreif halten würden. Dass etwas nicht stimmt, fällt Herberts Schwester bei einem Abendessen auf. In vielen Büchern, Dokus und Artikeln wird immer diese eine Szene beim Abendessen beschrieben, von der die Schwester erzählt.
Es war im März 1969. Das ist 4 Jahre nach Herberts Highschool-Abschluss und nach dem Unfall seines Freundes. Herbert ist gerade bei seiner Familie zum Abendessen und beginnt sich irgendwie seltsam zu verhalten. Er fängt an, den Ehemann seiner Schwester zu kopieren. Das heißt, wenn der eine Gabel hebt, dann macht Herbert das auch. Wenn der Ehemann etwas sagt, dann wiederholt Herbert das. Wenn der in die Küche geht, dann geht auch Herbert in die Küche. In der Psychologie nennt man das Echopraxie, also das automatische und zwanghafte Nachahmen von Bewegungen.
Herbert scheint dabei in einer Art Trance zu sein. Das verstört die Familie so sehr, dass sie Herbert überreden, mit einem Psychologen zu sprechen. Herbert lässt sich daraufhin in eine psychiatrische Klinik einweisen. Die Ärzte dort diagnostizieren bei ihm, laut Psychiater Edwin Fuller Turry, eine Schizophrenie. In seinem Buch schreibt Turry, dass die Ärzte ihm keine positive Prognose geben, sondern davon ausgehen, dass sich sein psychischer Zustand sogar noch verschlechtern wird. Sie behandeln ihn mit Medikamenten, aber können ihn nach 6 Wochen nicht länger in der Klinik behalten. Da sich Herbert nämlich selbst eingewiesen hat, kann er sich auch einfach selbst entlassen. Und das macht er dann auch.
Herbert ist jetzt Anfang 20 und springt von einem Job zum nächsten. Er arbeitet als Tellerwäscher, an einer Tankstelle und als LKW-Fahrer. Mit seiner Verlobten ist er aber längst nicht mehr zusammen. Stattdessen schlägt er seiner Schwester vor, zu heiraten. Außerdem sagt er ihr, dass er mit ihr telepathisch kommunizieren könne. Ihr merkt schon, sein psychischer Zustand verschlechtert sich immer weiter. Kurz darauf landet Herbert wieder in einer psychiatrischen Klinik. Die Ärzte attestieren ihm eine extreme paranoide Schizophrenie. Sie halten seinen Zustand für sehr ernst. Die Medikamente, die er bekommt, haben laut Autor Edwin Fuller Turry gegen die Stimmen in seinem Kopf geholfen. Aber Herbert ist generell unkooperativ und nimmt die Medikamente nur sehr unregelmäßig ein.
Und als er nach kurzer Zeit wieder entlassen wird, wird seine Situation immer schlimmer. Er hört Stimmen, die ihm sagen, was er machen soll. Er soll sich zum Beispiel seinen Kopf rasieren und sich selbst verletzen. Bei einem erneuten Aufenthalt in einer Klinik halten die Psychologen ihn für eine Gefahr für sich und andere und er wird zwangseingewiesen.
Das Krasse aber ist, Herbert wird nach nur 23 Tagen wieder entlassen. Der Grund dafür ist ein neues Gesetz in Kalifornien, der Lenterman-Petras-Short Act. Psychiater Edwin Fuller-Turee geht in seinem Buch The Insanity Offense genauer darauf ein. Aber im Prinzip steht in diesem Gesetz, dass Patienten, die in eine Klinik eingewiesen wurden, nur maximal 17 Tage dort bleiben dürfen. Nur wenn eine Person unmittelbar gefährlich ist, dann kann sie maximal 90 Tage eingewiesen werden. Die Kriterien dafür sind sehr streng und Herbert erfüllt diese Kriterien nicht. Er bekommt zwar telepathische Nachrichten und halluziniert Befehle, aber ist deshalb nicht unmittelbar gefährlich. Noch nicht.
Laut Psychiater Fuller-Turee ist das ein riesiger Fehler. Für ihn führen die Reformen des Gesetzes dazu, dass viele Menschen mit schweren psychischen Erkrankungen, die möglicherweise eine Gefahr für sich selbst oder andere darstellen, in die Gesellschaft zurückkehren. Oft ohne angemessene Unterstützung oder Behandlung.
Auf der anderen Seite kann argumentiert werden, dass das Gesetz ja entwickelt wurde, um die Rechte von psychisch erkrankten Menschen zu schützen. Das Gesetz hat also das Leben vieler psychisch erkrankter Menschen verbessert, indem es eine unkontrollierte Einweisung verhindert hat und die persönliche Freiheit und Rechte von Patienten schützt. Kritiker meinen aber, dass das Gesetz oft zu einem Mangel an Versorgung und Betreuung von psychisch erkrankten Menschen in Krisensituationen geführt hat. Gleichzeitig wurden mit dem Gesetz aber auch immer mehr psychiatrische Kliniken geschlossen. Eine komplizierte und höchst umstrittene politische Situation, die in Herberts Fall tödliche Folgen haben wird.
Denn Herberts Verhalten wird einfach nicht besser. Er ist immer mal wieder für kurze Zeit in Kliniken. Seine Familie versucht ihn von einer Behandlung mit Medikamenten zu überzeugen, aber Herbert hält immer weniger Kontakt zu seinen Verwandten. Die verständigen in ihrer Sorge sogar die Polizei und bitten um Hilfe. Aber die Beamten sagen, dass sie keine Macht haben, etwas zu tun, wenn Herbert kein Verbrechen begangen hat. Diese Antwort lässt die Familie besorgt zurück. Da wissen sie ja auch noch nicht, dass die Situation schon bald eskalieren wird.
In den nächsten Jahren lebt Herbert ein chaotisches Leben in Santa Cruz und in San Francisco. Dass er aber auch bessere Zeiten hat, das zeigt sich in einigen Jobs, die er länger halten kann. Er bewirbt sich sogar bei der Marine und besteht, wie auch immer, die psychologischen Einstellungstests. Weil er aber kleinere Straftaten begangen hat, wie zum Beispiel Drogenbesitz, wird er am Ende doch nicht genommen. Während die Ermittler so in der Vergangenheit von Herbert ermitteln, entdecken sie noch eine Verbindung zu einem grausamen Mord.
Die Polizei verdächtigt Herbert im Februar 1973 für 6 Morde verantwortlich zu sein. Rentner Fred und die 5 Toten, die mit seinem Highschool-Freund Jim zusammenhängen. Warum er diese Menschen umgebracht hat, weiß die Polizei noch nicht, hat aber herausgefunden, dass noch ein weiterer Mord auf Herberts Konto gehen könnte. Der Tod eines Priesters.
Dieser Priester heißt Henri und gehört zur St. Mary's Church in Los Gatos, einem Vorort der Stadt San Jose, etwa eine halbe Autostunde von Santa Cruz entfernt. Anfang November 1972 wird der Priester in einer Beichtkabine brutal ermordet. Eine Zeugin betritt an jenem Tag zufällig die Kirche und sieht, wie ein dunkel gekleideter Mann auf den Priester eintritt, bevor sie schreiend die Kirche verlässt. Die Polizei findet den toten Priester auf dem Beichtstuhl. Er wurde erstochen und seine Rosenkranztasche fehlt.
Priester Henri kam erst vor ein paar Monaten nach Kalifornien. Er ist 64 Jahre alt, kommt aus Frankreich und hat während des Zweiten Weltkriegs lange im Widerstand gekämpft. Er war in seiner Kirchengemeinde hoch angesehen und wollte seine Zeit in den USA bei seiner Familie verbringen. Die Ermittler glauben damals, dass der Mord ein missglückter Raub gewesen sein könnte. Aber als Herbert festgenommen und seine Wohnung durchsucht wird, finden sie dort die Rosenkranztasche von Priester Henri. Und am Beichtstuhl können die Ermittler Herberts Fingerabdrücke nachweisen. Das geschieht schon wenige Tage nach Herberts Festnahme im Februar 1973.
Die Polizei kann die ganzen Morde zunächst nicht miteinander verbinden, weil sie mit unterschiedlichen Pistolen, Gewehren und Messern verübt wurden, die Opfer so unterschiedlich sind und gleichzeitig auch noch ein anderer Täter sein Unwesen in der Gegend treibt, nämlich der Serienmörder Edmund Kemper. Zudem gibt es auch schon eine Folge in der Schwarzen Akte, das ist Folge Nummer 70, und wir haben euch diese Folge und auch ein paar spannende Bücher und Artikel zum heutigen Fall in den Shownotes verlinkt.
Erst als Herbert festgenommen wird, kann die Polizei weitere Opfer ermitteln. Und Herberts Liste ist noch lange nicht zu Ende. Während er seit wenigen Tagen im Gefängnis sitzt und die Polizei weitere Morde mit ihm in Verbindung bringt, werden am 17. Februar 1973, also 4 Tage nach Herberts Verhaftung, die Leichen von 4 Teenagern im Wald von Santa Cruz gefunden.
Und wieder ist Detective Terry Medina derjenige, der zum Tatort gerufen wird. In der heute schon viel zitierten Doku Born to Kill, da steht er im Wald, wo das Zelt der 4 Jungs stand. Er erzählt, dass die 4 Jugendlichen im Alter zwischen 15 und 19 in einem Park in Santa Cruz illegalerweise campen waren. Der 18-jährige David, der mit seinem Rucksack und einem College-Freund gerade ein Semester freigenommen hatte, durch die Gegend gereist ist und Santa Cruz besuchen wollte. Er liebte Gedichte und hatte sogar selbst schon was veröffentlicht.
Sein Freund vom College war der 18-jährige Robert. Auch er war ein großer Fan von Gedichten und wollte später mal Psychologe werden. Gemeinsam waren sie mit dem 19-jährigen Scott campen, den sie noch aus der Highschool kannten. Auch er war ein Fan von Gedichten.
Und auch der 15-jährige Mark war mit dabei, der Sohn eines Polizisten. Mark hatte geholfen, den Unterschlupf im Wald aufzubauen. Die 4 Jungs haben sich ein großes Zelt aufgestellt, was schon eher wie eine provisorische kleine Hütte ausgesehen hat. Alle 4 Jungen wurden dort mit einem Schuss in den Kopf getötet. Es sah aus wie eine Hinrichtung. Detective Terry beschreibt, wie ein Junge offenbar noch verzweifelt versucht hat, sich durch die Zeltplane nach draußen zu kämpfen. Er beschreibt es als einen wirklich grauenvollen Anblick.
Und ausgerechnet der Bruder eines der Jungen findet die Leichen. Er hatte mehrere Tage nichts von den Jungs gehört und wollte nach dem Rechten sehen. Als die toten Jungen gefunden werden, bringen die Ermittler die Morde aber nicht direkt mit Herbert in Verbindung. Der sitzt ja seit 4 Tagen im Gefängnis in Untersuchungshaft. Aber als die Gerichtsmedizin die Leichen untersucht, wird schnell klar, die Jungs sind schon seit mindestens einer Woche tot. Und die Patronen, mit denen sie erschossen wurden, passen zu der Pistole, die in Herberts Tasche gefunden wird.
Und es wird sogar noch krasser, denn die 4 Jungs hatten selbst sogar ein Gewehr dabei, das aber nicht am Tatort gefunden wurde. Es ist genau das Gewehr, mit dem Herbert am 13. Februar 1973 den Rentner Fred erschossen hat. Für die Ermittler ergibt sich langsam ein vollständiger Überblick der Morde. Herbert ermordet im November 1972 den Priester Henri und 2 Monate später, im Januar 1973, seinen Schulfreund Jim, dessen Frau, eine Freundin und deren Söhne. Wiederum 1 Monat später, im Februar 1973, dann die 4 Teenager im Wald und kurz darauf den Rentner Fred. Insgesamt 11 Menschen.
Aber die wichtigste Frage ist ja immer noch nicht geklärt, nämlich die nach dem Warum. Warum hat er sie alle ermordet? Wann wurde aus dem netten und beliebten Schuljungen Herbert ein kaltblütiger Mörder? Das beantwortet Herbert der Polizei schließlich selbst. Denn nachdem er direkt nach seiner Festnahme erstmal gar nichts sagt, fängt er kurz darauf an, jeden einzelnen Mord zu gestehen. Und nicht nur die 11 Morde, die Polizei bereits mit ihm in Verbindung gebracht hat.
Bevor Herbert seinen ersten Mord begeht, war er ja in 5 verschiedenen psychiatrischen Kliniken und bekam die Diagnose paranoide Schizophrenie, das wisst ihr ja schon. 1972, im Alter von 25 Jahren, da zieht er zurück nach Santa Cruz zu seinen Eltern. Es ist die Zeit des Vietnamkriegs, die letzten Kriegsjahre der 70er Jahre. Und in Herbert macht sich eine Überzeugung breit. Die vielen Amerikaner, die im Krieg gestorben sind, die sind laut seiner Ansicht eine Opfergabe für die Natur. Nur deshalb gibt es weniger bzw. gar keine Naturkatastrophen mehr.
Er ist überzeugt, dass er selbst ein Prophet ist, der Kalifornien vor einem großen Erdbeben schützen muss, indem er der Natur Menschen opfern muss. Er schreibt sogar den Vereinten Nationen einen Brief, in dem er seine Theorie erklärt. Ein weiterer Hinweis, der laut Herbert kein Zufall sein kann, ist, dass er am 18. April geboren wurde. Jenem Tag, an dem es im Jahr 1906 ein schlimmes Erdbeben in Kalifornien gab.
Außerdem starb Albert Einstein am 18. April. Herbert ist überzeugt, dass Albert Einstein gestorben ist, damit es keine weiteren Naturkatastrophen mehr geben kann und dass ihm jetzt eine göttliche Aufgabe erteilt wurde, Kalifornien vor dem nächsten Erdbeben zu schützen. Zu dieser Überzeugung kommt er im September 1972, 4 Monate vor dem Mord an Rentner Fred.
Herbert weiß, was er tun muss, und er hat eine Mission. Am 13. Oktober 1972 begeht er seinen ersten Mord. Und das Unfassbare, er erzählt den Detectives, dass sich sein Opfer ihm angeboten habe. Und wieder ist es Detective Terry Medina, der dieses Mal herausfindet, dass er an einem Tatort von Herbert stand, ohne es zu wissen. Am 13. Oktober 1972 wurde auf einer abgelegenen Straße außerhalb von Santa Cruz die Leiche eines Obdachlosen gefunden, die von Lawrence.
Der 55-jährige Lawrence war in der Stadt bekannt. Wegen kleinerer Vergehen war er mehrmals im Gefängnis, lebte auf den Straßen der Stadt und unter den Brücken. Ab und zu hat er auf Feldern für die Landwirte gearbeitet. Er wurde erschlagen und einfach auf der Straße liegen gelassen, wo seine Leiche dann am nächsten Tag gefunden wurde. Detective Terry konnte damals nicht herausfinden, was genau hier mit Lawrence passiert ist. Er hatte keine Feinde, schuldete niemandem Geld und war auch sonst ein friedlicher, älterer Mann.
Aber mit Herberts Verhaftung gibt es kurz darauf ein Geständnis. Herbert fährt am 13. Oktober 1972 mit seinem Auto an einem obdachlosen Lawrence vorbei. Herbert erzählt, dass er von dem Mann eine telepathische Nachricht bekommen habe. Der Mann soll sowas gesagt haben wie: "Hey Mann, heb mich hoch und wirf mich über das Boot. Töte mich, damit andere gerettet werden." Herbert hält Lawrence für Jona aus der Bibel.
Er fährt sein Auto daraufhin an den Straßenrand und öffnet die Motorhaube, als hätte er ein Problem mit seinem Auto. Der obdachlose Lawrence kommt näher und bietet Herbert seine Hilfe an, wenn er ihn im Gegenzug ein Stück mitnimmt. Als sich Lawrence dann über den Motor beugt und nachschauen will, da zieht Herbert einen Baseballschläger aus dem Auto, schleicht sich von hinten an Lawrence heran und schlägt zu. Er prügelt ihn zu Tode und lässt ihn dann einfach auf der Straße liegen.
Und Herbert scheint zufrieden zu sein. In seinem Kopf hat er so gerade dafür gesorgt, dass die Welt ein bisschen sicherer wird. Aber ein Mord reicht ihm nicht, um eine Naturkatastrophe zu verhindern. Nur 11 Tage später, am 24. Oktober 1972, verschwindet die 24-jährige Studentin Mary. Sie studiert am Cabrillo College und ist viel zu spät dran für einen Termin. Sie ist eine intelligente Frau, die später Englischlehrerin werden will. Sie liebt Gedichte und Poesie.
Sie versucht, an diesem Tag per Anhalter mitgenommen zu werden. Herbert fährt mit seinem Auto an ihr vorbei, hält an und nimmt sie mit. Als sie ein paar Minuten unterwegs sind, da fällt Mary auf, dass sie gar nicht in die richtige Richtung fahren. Dann zieht Herbert plötzlich ein Messer hervor und sticht noch während der Fahrt zu. Er fährt mit Marys Leiche in den Wald, wo er sie aufschlitzt und ihre Gedärme um sie herum verteilt. Er erzählt der Polizei, dass er das wegen der Verschmutzung der Umwelt gemacht habe.
Detective Terry erkennt, dass Mary die Tote ist, die erst vor kurzem gefunden wurde. Wie ihr schon wisst, wurden Marys sterbliche Überreste am Montag, den 12. Februar 1973, im Wald gefunden. Einen Tag vor dem Mord an Rentner Fred und 4 Monate nach ihrem Tod. Die Polizei hält Marys Tod zuerst für das Werk von Serientäter Ed Kemper.
Der Polizei wird mit den 2 Geständnissen von Herbert klar, dass der ach so freundliche Typ in Wahrheit ein kaltblütiger Mörder ist. So gewissenlos, dass er den Detectives sogar von den Blutflecken auf seiner Fußmatte erzählt, die er einfach nicht mehr rausbekommen habe. Herbert spricht nicht nur emotionslos über die Morde, sondern fügt auch immer wieder hinzu, dass ihm seine Opfer telepathische Nachrichten gesendet hätten, dass sie mit ihrem Opfer einverstanden waren. Er sieht sich auf einer Mission Gottes.
Den sucht Herbert am 2. November 1972, 9 Tage nach dem Mord an Mary, in der St. Mary's Catholic Church. Dort trifft er auch Priester Henri auf dem Beichtstuhl. Herbert gesteht der Polizei, dass er mit Henri über die Morde gesprochen habe, und er sagt, dass sich der Priester ihm sogar als nächstes Opfer angeboten hätte. Er habe ihn deswegen erschlagen und erstochen. Die Gerichtsmedizin kann nach der Autopsie vom Priester Henri klar feststellen, dass er sich heftig gegen seinen Angreifer gewehrt haben muss. Angeboten hat er sich also mit Sicherheit nicht.
Bis zu diesem Zeitpunkt sagt Herbert, dass die Morde für ihn ein Auftrag Gottes gewesen seien. Aber als er im Januar 1973, 2 Monate nach dem Mord am Priester Henri, seinen Schulfreund Jim aufsucht, scheint sein Motiv ein anderes zu sein, nämlich Rache. Denn sein nächstes Opfer Jim kennt er ja persönlich. Er erzählt den Polizisten, dass Jim ihm zum ersten Mal Marihuana und LSD gegeben habe. Und deshalb sei Jim für all seine Probleme verantwortlich.
Herbert kauft sich eine Pistole und fährt zu dem Haus, in dem Jim früher gewohnt hat. Dort wohnt ja aber mittlerweile Kathy mit ihrem Mann und den beiden kleinen Kindern. Sie gibt Herbert Jims neue Adresse. Er wohnt jetzt mit seiner Frau Joan nur ein paar Häuser weiter die Straße hinunter.
Herbert fährt dann zu Jim und erschießt ihn und seine Frau Joan. Danach fährt er wieder zurück zum Haus von Kathy und ihren Kindern und bringt auch sie um. Herbert behauptet, dass er auch von ihnen telepathische Nachrichten erhalten habe, dass sie damit einverstanden seien, ein Opfer für die Natur zu sein. Aber diese Morde wirken eindeutig vorsätzlich. Das wird auch im späteren Gerichtsprozess noch ein Thema sein. Mit diesen Morden hat Herbert innerhalb von 3 Monaten 8 Menschen umgebracht. Herberts nächste Morde schockieren nicht nur die Menschen in Santa Cruz, sondern auch die Polizei. Denn es sind die Morde an den 4 Teenager-Jungs, die im Wald campen waren. Herbert gesteht auch diese Morde.
Er sagt, dass er die 4 Jungs im Park angesprochen und sich als Ranger ausgegeben habe, weil die Teenager dort illegal campen und die Natur verschmutzen würden. Die Jungs haben ihn daraufhin verscheucht. Herbert kam aber am nächsten Tag wieder, am 10. Februar 1973. Er dringt in das Zelt der 4 Jungs ein und erschießt einen nach dem anderen. Die Jungs hätten ihm natürlich vorher noch telepathisch die Erlaubnis dafür gegeben. Dann nimmt Herbert sich das Gewehr der Teenager aus dem Zelt und verschwindet.
Seinen letzten Mord begeht Herbert am 13. Oktober 1973. An diesem Tag erschießt er ja Rentner Fred mit dem gestohlenen Gewehr in seinem Vorgarten. Er sagt der Polizei, dass er mit Feuerholz im Wagen auf dem Weg zu seiner Mutter gewesen sei, als er plötzlich eine telepathische Nachricht erhalten habe. Bevor er das Feuerholz abladen kann, müsse er unbedingt vorher jemanden umbringen. Rentner Fred ist die erste Person, die er daraufhin sieht. Herbert wendet also den Wagen, greift nach dem Gewehr auf dem Rücksitz, kurbelt das Fenster herunter und schießt. Fred wäre in 2 Tagen 73 Jahre alt geworden. Er hinterlässt eine Frau, 2 Töchter, 2 Söhne, 7 Enkel und 4 Urenkel.
In 4 Monaten hat Herbert also 13 Menschen ermordet und unzählige Leben zerstört. Im Juli 1973 wird ihm dafür der Prozess gemacht.
Werbung.
Für alle, die im Geschenke-Game eher uninspiriert sind und nicht genau wissen, was sie zu Weihnachten verschenken sollen, da haben wir jetzt ein paar Ideen für euch. Was natürlich immer geht, sind Geschenkesets, klar. Da hat unser heutiger Partner, nämlich Flaconi, super viel im Angebot. Ob jetzt Parfümsets, Körperpflege, Gesichtspflege, Haare, Nägel, da ist wirklich alles dabei.
Ich benutze schon seit Jahren ein Haaröl von der Marke Kérastase und habe mir jetzt mal ein ganzes Haarpflegeset von denen bestellt. Das Nutritive Light Set, um genau zu sein. Da ist ein Shampoo drin, ein Conditioner und ein Leave-In-Treatment. Also alles, was ich persönlich für meine Haarpflege so benutze. Die Produkte im Set sind auch für alle Kopfhauttypen geeignet. Deswegen wäre das auf jeden Fall schon mal ein sehr passendes Geschenk, finde ich.
Und ich würde mal das Parfüm von Rabanne ins Geschenkerennen werfen. Das Phantom 2024 Edition. Das ist ein eher aromatischer Duft und riecht nach einem Mix aus Zitrone, Lavendel und Vanille. Neben dem Duft gibt es im passenden Set auch noch ein 100ml Duschgel dazu. Und wem ich das schenke, das kann ich jetzt leider noch nicht verraten, aber ich weiß ganz genau, dass du zuhörst, also freu dich schon mal drauf.
Ja, oder wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt, dann geht ein Flaconi-Geschenkgutschein natürlich auch immer. Damit kann man gar nichts falsch machen und der oder die Beschenkte kann sich einfach selbst was im Shop aussuchen. Und wir alle lieben es doch, ein bisschen Geld zu sparen. Daher nutzt unbedingt unseren Code ACTE10, also das Wort Akte und die Zahl 10, alles groß und zusammengeschrieben. Denn so spart ihr bis zum 18. Dezember noch 10% auf flaconi.de, flaconi.at und flaconi.ch. Immer ab einem Mindestbestellwert von 59 Euro bzw. 59 Schweizer Franken. Einige Produkte und Marken sind aber von der Aktion ausgeschlossen. So, jetzt aber viel Spaß beim Geschenkeshopping.
Die Links und unseren Code findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Vielen Dank an Flaconi für die Unterstützung.
Werbung Ende.
Bei dem Prozess geht es aber nicht um die Frage, ob Herbert schuldig ist, denn er hat ja gestanden, sondern es geht um die Frage, ob er schuldfähig ist. In der Doku Born to Kill wird erklärt, dass die Diagnose einer schweren Geistesstörung nicht gleich bedeutet, dass er nicht zurechnungsfähig ist, sondern es darum geht, ob die Person das Unrecht der Tat einsehen kann. In Herberts Wahrnehmung hat er seiner Ansicht nach ja das Richtige getan. Er sagt bei dem Prozess auch selbst aus.
Und er gibt seiner Familie und seinen Freunden die Schuld. Er sagt, dass sie ihn zu den Morden angestiftet hätten. Er sagt auch, dass er die Welt vor einem Erdbeben schützen wollte. Was, so Herbert, ja schließlich auch funktioniert habe. Denn es habe seitdem kein einziges Erdbeben mehr in Kalifornien gegeben. Er erzählt auch von Albert Einsteins Tod an seinem Geburtstag und dass er deswegen der Anführer seiner Generation sei. Und er spricht von den telepathischen Nachrichten seiner Opfer, die ihm die Erlaubnis für seine Taten gegeben hätten. Er sagt vor Gericht Folgendes.
Die Leute singen gerne das Sterbelied. Ich kann ihnen dieses Lied vorsingen und sie werden sich selbst töten oder getötet werden. Durch einen Autounfall, durch einen Messerstich, durch eine Schusswunde. Sie fragen mich, warum das so ist. Und ich sage, nun, sie müssen das tun, um den Boden vor einem Erdbeben zu schützen. Denn all die anderen Menschen in der Gemeinschaft sind das ganze Jahr über gestorben. Und meine Klasse, wir müssen sozusagen auch unseren Beitrag zur Dunkelheit leisten. Wir müssen auch sterben. Und die Leute singen lieber das Sterbelied, als zu morden.
Die Anklage fokussiert sich besonders auf die Morde an seinem Schulfreund Jim, dessen Frau, Kathy und ihren Kindern. Der Staatsanwalt macht deutlich, dass Herbert eine potenzielle Zeugin getötet hat, die ihn hätte identifizieren können. Das hält er für einen vorsätzlichen Mord.
Die Jury berät sich 3 Tage lang. Dann sprechen die Geschworenen Herbert schuldig und erklären ihn für zurechnungs- und schuldfähig. Sie verurteilen ihn wegen 2-fachen Mordes und wegen Totschlags. Bei den Tötungen an Jim und Kathy erkennen die Geschworenen einen Vorsatz, also Mord. Herberts Verteidiger sagt nach dem Prozess, dass die Jury wahrscheinlich Angst hatte, dass Herbert bei einem Freispruch wegen Schuldunfähigkeit wieder gemordet hätte. Die Jury wollte seinen Mandanten nicht für wahnsinnig erklären, weil der Angeklagte irgendwann freigelassen werden könnte.
Und so wird Herbert zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Er stellt 10-mal Antrag auf Bewährung, aber alle werden abgelehnt. Für die Ermittler ist das die richtige Entscheidung. Einer sagt in der Doku Folgendes. Denken Sie bitte daran, wie viele Menschenleben dieser Mann zerstört hat. Nicht nur das derjenigen, die er getötet hat.
Ein Geschworenen aus der Jury lässt der Fall keine Ruhe und er schreibt nach dem Urteil einen Brief an den damaligen Gouverneur von Kalifornien, Ronald Reagan. Der Brief wird auf der ersten Seite des Santa Cruz Sentinel veröffentlicht. Darin macht der Geschworene die staatlichen Behörden und Gesetze ebenso verantwortlich für die Morde wie Herbert selbst. Trotz der vielen psychiatrischen Behandlungen und Warnungen, dass er gefährlich sein könnte, konnte Herbert so viele Menschen töten.
Der Brief kritisiert die Schließung von psychiatrischen Einrichtungen durch die Reagan-Regierung und fordert eine Reform der Gesetze zur psychischen Gesundheit in Kalifornien. Der Geschworene schreibt: Das alles hätte nie geschehen müssen. Innerhalb eines Jahres gibt es ein Gesetz, das die weitere Schließung psychiatrischer Einrichtungen verhindert. Nach den Morden kommt es also zu Reformen. Die Diskussion über die richtige Balance zwischen den Rechten der Patienten und der öffentlichen Sicherheit ist bis heute aber ein sehr komplexes Thema.
Im Fall von Herbert ist es wichtig zu betonen, dass seine Taten nicht einfach durch seine psychische Erkrankung erklärt werden können. Vielmehr spielten seine spezifischen paranoiden Überzeugungen und seine verzerrte Wahrnehmung der Realität eine entscheidende Rolle bei seinen Entscheidungen, gewalttätig zu werden.
Uns ist aber noch eine Sache sehr wichtig zu betonen, denn Herbert hat nicht getötet, weil er schizophren war. Schizophrenie ist eine sehr komplexe Erkrankung und viele Betroffene leben ihr Leben, ohne jemals gewalttätig zu werden. Der Zusammenhang zwischen psychischen Erkrankungen und Gewalt ist oft missverstanden und stigmatisiert. Deswegen wollten wir das an der Stelle nochmal hervorheben.
Und auch im Gefängnis ist Herbert noch überzeugt, dass er mit seinen Morden ein Erdbeben verhindert hat. Er stirbt dort 2022 im Alter von 75 Jahren. Er war 49 Jahre im Gefängnis. Was sagt ihr zu dem Fall heute? Inwiefern tragen die Behörden und das Gesundheitssystem die Verantwortung? Und hätten bessere Behandlungen und mehr Aufklärung möglicherweise verhindern können, dass es zu diesen Morden kam?
Und bevor wir diese schwarze Akte für heute schließen, möchten wir nochmal auf unser Adventsspecial hinweisen, denn am vergangenen Sonntag ging da eine ganz besondere Folge online. Falls ihr die noch nicht gehört habt, dann schaut doch mal hier bei uns im Podcast-Feed. Und es kommen noch 3 weitere Folgen, denn wir haben ein kleines Adventsrätsel für euch veranstaltet. Und wenn ihr jetzt denkt, was reden die beiden eigentlich da, dann hört die Folge, die schon online ist, und die 3, die noch kommen. Und dann sagen wir nur ganz verschwörerisch an der Stelle, ganz viel Glück bei dem Gewinnspiel.
Wir sind eure Hosts
Anne Luckmann
und Patrick Strohbusch.
Redaktion Johanna Müßiger und wir.
Schnitt Anne Luckmann.
Intro und Trainer gesprochen von Pia Rona Sachse.
Producer Falco Schulte.
Die Schwarze Akte ist eine Produktion der Julep Studios.